Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 70. Folge von Fast and Curious. Wir sprechen heute im Catch-up über eine öffentliche Anhörung, einen wichtigen Jahrestag und Kältekammern. Im Deep Dive lernen wir von Dr. Barbara Sturm, wie sie es geschafft hat, eine erfolgreiche Kosmetikmarke in Deutschland und in den USA aufzubauen. Bei Was bewegt uns sprechen wir über das Für und Wider von Go First. Und in der Kategorie Empfehlung der Woche habe ich Trüffelschwein, die tägliche Routine von dem One and Only Andrew Huberman gefunden und stelle sie euch vor. Und das letzte Wort hat heute Verena.
Ketchup. Ja, Lea, ich bin ja schon seit Stunden wach hier. Also ich habe ja heute Morgen schon um 7 Uhr Clubmeisterschaften Mixed Doppel gespielt.
Ich weiß, weil ich bin auch schon seit Stunden wach und ich war Cheerleaderin an der Seite für
ich
euer
so
Mixed Doppel.
Cool, dass du parallel Training hattest und ich mir deinen Freund ausleihen durfte zum Doppelspielen. Also I love it.
Ihr hattet richtig Spaß, obwohl ihr... das andere Team war erfolgreicher.
Wir waren hoffnungslos unterlegen, aber wir hatten so einen Spaß, weil wir hatten uns eigentlich gedacht, wir verlieren das 6-0, 6-0, weil die einfach so gut sind. Ja. Und dann haben wir da 6-1, 6-2 verloren und uns gefeiert für diese Spiele, die wir da gewonnen haben.
Ihr habt euch wirklich richtig gefeiert. Die ganze Zeit lagt ihr euch in den Armen und so, yay, habt geklatscht. Also, großer Spaß.
Also, so kann der Tag anfangen. Und ich habe diese Woche auch noch ein paar vor mir. Mittwoch wieder um 7 Einzel. Und dann habe ich noch Damen-Doppel. Also, ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir da jetzt heute schon mal beim Mixed rausgeflogen sind, sonst hätte ich Terminnot gekriegt.
Ein Glück, aber habt ihr auch beide mit gerechnet, glaube ich. Eure Kalender haben beide nicht mehr hergegeben.
Absolut. Nee, also das war der perfekte Start und dann ist diese Woche eigentlich eh gut gestartet, denn es gibt jetzt einen Termin für die öffentliche Anhörung des Elterngeldes, der Elterngeldpetition.
Wow. Ja.
9. Oktober, 12 bis 15 Uhr. Und du hast mir ja schon versprochen, du kommst mit und machst Insta-Livestreaming, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich wusste noch nicht genau, was du von mir brauchst, aber ich habe erstmal mir den Termin geblockt und alles rausgeschmissen, was drin war. Ich habe allen gesagt, ich muss in den Bundestag. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich werde da gebraucht.
Ich brauche von dir nichts weniger als eine Live-Kommentierung dieser Debatte von der Gästetribüne des Bundestags. Ich melde dich da auch als Presse an.
Und, nein, wirklich? Und,
ja, natürlich.
Da krieg und du ich darfst so Presseschild.
Nein, und darfst auch nicht einfach nur draufhalten, sondern du musst auch immer dann so ganz leise, jetzt geht Verena zum Speakerpult. So, jetzt guckt der und der schief und so. Also du musst auch die Emotionen
einfangen.
Auch
mit der nötigen Gravitas in der Stimme.
Ja,
und, sodass man richtig gefesselt vor dem Insta-Live hängt. Okay,
genau,
cool, habe ich verstanden.
Das Ziel ist, dass mehr Leute das Insta-Live gucken als das Parlamentsfernsehen. Ja?
Okay.
Nein, ich finde es super, dass das stattfindet. Und wir haben, also vielleicht auch dazu nochmal ein paar Worte. Das ist so komplex, sich in diese Thematik des nicht nur Elterngeldes, sondern vor allen Dingen der alternativen Vorschläge. Wo könnte man stattdessen sparen? Wie könnte man die Dynamik des Elterngeldes noch verändern? Mhm. Ey Lea, ich bin irgendwie in meinem 33. Experteninterview und habe schon seitenweise mitgeschrieben. Und jetzt wird die Herausforderung, das alles so zu kondensieren, dass man das in 5 Minuten da vortragen kann.
Mhm. Aber echt? Du hast nur so wenig Zeit, oder wie?
Also ich glaube, ich darf irgendwie so 8 Minuten sprechen und dann geht die Debatte los und dann dürfen die Rückfragen stellen.
Okay.
Wow. Und das Ziel ist
halt... Du wirst da
live
gegrillt sozusagen.
Genau, du wirst live gegrillt und das Ziel ist halt, ich habe mir schon viele andere Petitionsausschüsse angeguckt, häufig, und das verstehe ich auch, weil man ja bestimmt total nervös ist und so, tragen die Vortragenden einfach das Problem vor.
Mhm.
Und dann geht die Debatte los und ich würde gerne die Lösungsvorschläge vortragen und sagen, wir haben ein Problem, das glaube ich, haben wir jetzt alle verstanden und wir haben folgende 8 Ideen, wie wir das lösen können.
Und die natürlich sinnvoll zu finden, ist ja richtig schwer, weil du nicht Vollzeitpolitikerin bist und damit die ganze Zeit zu tun hast. Das heißt, die werden natürlich sofort wissen, das geht deswegen nicht, das deswegen nicht, das hatten wir vor 3 Jahren und du musst die ganze Zeit Antworten haben darauf.
Genau das
verstehe ich, dass du da jetzt gerade Expertin werden musst. Das ist,
und ich habe einfach das Gefühl, wir nehmen Menschen da draußen immer viel zu wenig mit. Und wenn ich jetzt hier Lösungsvorschläge in der stillen Kammer erarbeite, es geht ja nicht um mich. Und deswegen haben wir jetzt überlegt, wir machen vor dieser Anhörung nochmal so eine Town Hall, so eine digitale, also entweder auf Instagram oder LinkedIn, wo wir diese Vorschläge vorstellen, wo man darüber abstimmen kann, wo man sein Feedback zugeben kann, dass wir all das vorher einholen. Was denken eigentlich die Menschen da draußen? Denn das kommt mir immer viel zu kurz in diesen
Bundestagsdebatten.
Vor allen Dingen, wie cool ist es, wenn du sagen kannst, naja, dazu haben wir schon mal die und die befragt und da haben 5000 Leute gesagt, dass sie lieber das als das bräuchten.
Genau so.
Ich meine, das ist ja Hammer.
Genau so, weil dann ist es nicht so eine Einzelmeinung.
Oh Gott, ja, ich hoffe, ich kann meinen Presseauftrag da ordentlich erfüllen.
Ja, da werde ich dich noch ordentlich briefen. Und ansonsten ist diese Woche auch noch ein Highlight, nämlich mein Book Club wird ein Jahr alt. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und geguckt, wie du mir dieses Thema heute vor einem Jahr gepitcht hast. Und das können wir jetzt hier einmal hören.
Du liest ja eh das Ganze.
Ja.
Und es ist total spannend. Und ich habe gestern wieder mit jemandem gesprochen, der so meinte, ja, ich lese gerade auch Verenas Buch über AI und so. Das liest du ja auch gerade und so. Spannend und so weiter. Und also, it's a thing. Deine Empfehlungen sind eh schon ein Ding. Wir wollen die sowieso hören. Wir finden es spannend, was du liest und auch wie du es kuratierst. Und es hat für uns eine Relevanz. Und wenn du sagst, Mensch, das Buch musste nicht unbedingt, dann fange ich gerade erst nicht an.
Ja.
Und ich glaube einfach, dass du damit wahnsinnig viele Menschen erreichen würdest und wieder inspirieren würdest zum Lesen. Und ich fände es cool, wenn es so eine richtige Community wäre. Yay, ich freue mich. Ich kriege da ja so viel Credit für. Und es war eigentlich nur eine Idee.
Recht.
Und die meisten Ideen, ich schicke ja ganz oft Menschen Ideen, aber da passiert meist nichts mit.
da kommen wir nachher bei Go First.
Du könntest das und das machen. Und weißt du, was ich gesehen habe? Und dann ist immer so, ja, das stimmt, aber Leben ist schon voll. Und bei dir hat's einfach
resoniert.
Anklang gefunden. Und du hast gedacht, nee, das machst du. Und ich bin dir deswegen so dankbar drum, weil, Verena, und jetzt halt dich fest. Ich habe es dir extra noch nicht.
Ich halte mich fest.
Halt dich fest. Ich habe es dir noch nicht erzählt. Ihr habt gerade ja Going Zero als Book of the Month.
Ja.
Und ich habe es mir am 4. September gekauft und am 8. September um 3 Uhr nachts durchgelesen gehabt.
Nein!
Ja!
Lea!
Ja!
Oh, ich bin so stolz auf dich, jetzt mal ernsthaft. Das ist
ja
der Knaller. Das heißt, du kommst das erste Mal in mein Zoom Live am 28.
September. Ich könnte, weil ich habe es wirklich durchgelesen.
Oh,
und
bitte
jetzt ist der 11. September, wir nehmen hier gerade am Montag auf. Ich hätte noch richtig viele Tage gehabt.
Aber Knaller, oder?
Boah, es hat mich so bewegt und ich weiß genau, warum ich keine Romane lese, weil die lassen mich nicht mehr los. Wenn ich einmal anfange, lese ich dann einfach 6-7 Stunden durch.
Krass,
und kann nicht mehr aufhören. Und es hat mich, und dann konnte ich natürlich auch nicht schlafen um 3 Uhr nachts, weil ich war
natürlich
ja sowas
nicht.
Von
und
bewegt
dann denkt
davon
man schon,
und dachte so, nein, und wieso? Und gleichzeitig toll, und aber das geht auch nicht. Und
Und man sieht schon den Film vor sich. Ich denke schon die ganze Zeit, wer hat die weibliche Hauptrolle?
Wirklich?
Wer ist Sai und so? Also für die, die es noch nicht gelesen haben.
Und es ist ja so nah dran, ne? Also es ist ja so nah dran an der Realität, sodass man, weil sonst so Romane sind mir meist auch zu abgehoben und ich kann damit nichts anfangen. Aber das war ja, also sorry, das könnte ja heute so passieren.
Das könnte heute genau so passieren.
Ja.
Und ich habe den Autor gekriegt, ne? Der ist ja so ein Oscar-nominierter Superstar. Aber weil Hollywood ja gerade im Drehbuchautorenstreik ist und die alle nicht schreiben, hat der Zeit und kommt ins Book Club live. Also ich kann es gar nicht glauben.
Ja. Okay, da muss ich wirklich kommen.
Du musst wirklich kommen.
Ja, also Going Zero, echte Empfehlung. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass du das wirklich gemacht hast, weil ich davon jetzt total profitiere.
Ja, das freut mich sehr. Und was machst du sonst so?
Ja, ganz andere Sachen. Also außer mich intellektuell zu stimulieren, weil ich jetzt auch lese. Mhm. Und da quasi Andrew Huberman werden wir nachher hören, Folge mit dem Lesen abends.
Sehr gut.
Außer, dass ich nicht aufhöre, er schon. Mache ich jetzt Kältekammern, habe ich für mich entdeckt. Ich bin ein riesen Fan geworden von so Kryotherapie. Also Kältekammern minus 120 Grad, gehst du 3 Minuten rein, kannst dir das Lied deiner Wahl anmachen und kannst da du bist wie in einem Kühlschrank, also gehst in einen Kühlschrank, quasi in Unterwäsche und dann dancest du da 3 Minuten in dieser Kammer. Ich lieb's. Und dann komme ich raus, denk mir so, wuhu, das Leben
ganz kurz, ein Kühlschrank hat so 2 bis 8 Grad, je nachdem, wie verrückt die Menschen sind.
Ja, das.
Diese hat minus 120 Grad.
Ja.
Was machst du da?
Du musst halt eine Mütze aufziehen und Socken und Handschuhe.
Frieren dir nicht die Nippel ab?
Nein, ich liebe... Na, du hast schon einen BH an und Unterwäsche.
Ach so, okay.
Ist das schon, weil da sind ja auch andere Leute noch. aber du bist schon mehr oder weniger nackt. Und ich finde es so toll. Und dann bin ich da drin, denke mir so, es ist so schön. Dann kommst du raus, kommt so ein Dopamin-Rush und Endorphine. Und es soll anscheinend unglaublich gesund sein. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, das noch mehr in mein Leben zu integrieren. Ich mache jetzt jeden Tag, Verena, jeden Tag entweder Wechselduschen, also warm, kalt, um erstmal reinzukommen, wow, in diese ganze Kältegeschichte. Dann habe ich noch den Pool von meinen Kids, also so ein Plastikpool da auf der Terrasse stehen.
Da legst du dich noch irgendwie...
Da haue ich Eiswürfel rein und bin da zwei Minuten dann drin, hänge ich da drin. Und das
ist alles für mich der absolute Albtraum, was du da beschreibst. Das ist wirklich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann.
Wenn du es erstmal anfangen würdest, dann findest du einfach, dass der Effekt auf den Körper, auf dein Dopaminlevel, auf deinen anscheinend so Durchsatz, also der Metabolismus, wie heißt es auf Deutsch?
Stoffwechsel.
Ja. Der Stoffwechsel wird initiiert. Also es ist was ganz, ganz Schönes. Und
du kannst mich ja mal mitnehmen. Nimm mich mal mit in diese Kältekammer, dann siehst du mal, dass das für mich physische Schmerzen sind. Ich war da einmal drin und bin fast gestorben.
Nicht. Ich habe meine zwei Cousins mit reingeschliffen und die fanden es richtig toll. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass du da wirklich halb stirbst. Okay. Also das ist das eine. Und das andere ist, natürlich muss man halt auch noch arbeiten. Du schimpfst da ja auch die ganze Zeit drüber. Ich schimpfe ja nicht, sondern finde es ja unfassbar toll. Ich feiere es ja total. Toll, aber auch ich muss arbeiten oder darf arbeiten. Ich darf arbeiten. Und ich habe...
Das ist so politically correct, dass es schon wehtut. Ja. Ich darf arbeiten. Jeden Morgen macht es mir so viel Freude.
Auf jeden Fall haben wir gerade die größte Klasse aller Zeiten bei Ten More In mit 150 Frauen.
What?
Und ja, und es macht richtig Spaß. Es ist so ein Excitement-Level jedes Mal, wenn die starten in der ersten Live-Session und so. Jetzt gehen wir an ganz viele Firmen ran, weil die Frauen gehen in die Firmen zurück. Dann sagen die Chefs und Chefinnen, Mensch, was habt ihr denn gemacht? Wir wollen das auch machen. Jetzt kriegen wir wirklich unsere ersten B2B-Partner, haben wir jetzt unterschrieben. Und Firmen, die es ihren Mitarbeitenden zahlen. Und es ist eine riesige Freude. Deswegen ist mein Leben gerade wirklich ein Highlife-Leben.
Ach, das freut mich so. Und ich freue mich so auf deine Konferenz, weil ich kriege jetzt schon die ganze Zeit Nachrichten von Ten More In Alumni, dass sie sich schon so freuen, mich bei der Konferenz kennenzulernen. Also da kriegt man dann mal so diese Gesichter, so die echten Gesichter dazu.
Vor allen Dingen, Verena, das Krasseste ist die Energie. Diese Energie von diesen ganzen krassen Frauen, die alle auf dem Weg sind und sagen, wir wollen an uns arbeiten, dass wir noch besser werden, das ist so Wahnsinn. Und das Verrückte ist, du merkst das sogar in der Live-Session. Also sogar über Zoom kommt diese Energie bei dir an. Und ich glaube, das wird irre, wenn wir das erste Mal dann sozusagen uns wirklich in einem Raum sehen. Eieiei, also ich werde danach 5 Tage high rumlaufen, als hätte ich Drogen genommen. So wird das wahrscheinlich.
Das glaube ich auch. Ich freue mich sehr.
Deep Dive.
Ja, heute sprechen wir ja über, ich weiß gar nicht, wie man es nennen kann. Man kann es nennen Big in the USA oder wie man eine internationale Kosmetikmarke aufbaut. Also es wird auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Gespräch und wie immer zum Start ein paar Fakten. Und zwar erstmal, über was für einen Markt reden wir hier eigentlich? Also das Marktvolumen von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten in Deutschland beläuft sich auf etwa 16 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist eine Zahl aus 2022 von Statista. Und aktuell arbeiten rund 25.000 Beschäftigte in der deutschen Kosmetik- und Körperpflegeindustrie. So, und die wichtigsten Exportländer sind das Vereinigte Königreich, Frankreich und Österreich. Und Naturkosmetik liegt weiter groß im Trend. Laut einer Umfrage zu Kosmetik und Körperpflege legt mehr als ein Viertel der Konsumenten Wert auf naturreine Inhaltsstoffe.
Ja, und normalerweise wird der Markt für Kosmetika von den großen Konsumgüterkonzernen bestimmt. Das heißt, der französische Konzern L'Oréal mit Marken wie Lancôme, Garnier, Maybelline und Vichy hat einen Umsatz von 30 Milliarden Euro international und ist damit der internationale Marktführer. Und auch die Schönheitssparte von Procter & Gamble erwirtschaftet alleine einen Umsatz von 13 Milliarden Euro. Also es sind ganz, ganz große Konzerne und Konglomerate in dem Markt aktiv. Und eine, die es geschafft hat, in so einem Marktumfeld trotzdem eine alleinstehende Marke aufzubauen, und zwar Selfmade aus Deutschland, die auch noch groß ist in Amerika, ist Dr. Barbara Sturm. Und Dr. Barbara Sturm ist eine weltweit anerkannte deutsche Ärztin, Ästhetikexpertin und Pionierin der Entzündungshemmung mit einem Hintergrund in der orthopädischen Forschung. Berühmt ist sie für ihren entzündungshemmenden Ansatz, der eher heilend als aggressiv ist. Und ihre Produkterfindungen basieren auf jahrelanger Forschung, 25 Jahre wissenschaftlicher Forschung, um genau zu sein. Und ihr Produktsortiment umfassen 300 Produkte. Neben dem beruflichen Erfolg ist sie eine passionierte Sportlerin. Sie hat es als eine der wenigen Deutschen ganz groß in den USA geschafft, mit ihrer Marke berühmt zu werden. Cher ist die Patentante ihrer Tochter. In Johnny Depps Wohnzimmer hat sie die Pop-Up-Spas erfunden. Oprah Winfrey, Rosie Huntington-Whiteley, Gwyneth Paltrow oder Hailey Bieber sind Fans ihrer Produkte. Also krasser geht's ja wohl nicht. Und deswegen sind wir so gespannt, von ihr zu lernen. Liebe Barbara, wie schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Fast and Curious.
So spannend, lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, wir finden es auch sehr spannend, weil was für eine Erfolgsgeschichte hast du da hingelegt. Und ich frage mich ja immer so, wo nehmen Menschen sowas her? Und deswegen würde mich interessieren, warst du als kleines Mädchen auch schon die Unternehmerin, die Ärztin, die dachte, sowas mache ich eines Tages, oder kam das mit der Zeit?
Also als Kind, ich war super ambitious. Ich wollte alles machen. Ich habe den Biologiekurs nachmittags gemacht, Ballett, Fußball, Tennis, Skifahren, Kirchenchor. Also ich habe alles gemacht, was es gab.
Sind wir Schwestern?
Ich wollte dich auch gerade fragen. Das klingt wie Verena.
Und ich wollte überall die Beste sein, ja. Und wenn ich es irgendwie nicht geschafft habe, weil ne, Fußball und Ballett passt überhaupt nicht zusammen, aber ich fand beides toll. Wenn ich das dann nicht geschafft habe, ich war immer so ehrgeizig und ich habe meinen ganzen Tag ausgeplant. Und das ist immer noch, mein Tag ist so verplant. Und meine Mutter, die war Laborärztin und sie hat mich ab und zu mit ins Krankenhaus genommen. Und da habe ich gedacht, ich möchte unbedingt Ärztin werden. Und das wusste ich schon mit vier Jahren. Und aber nebenbei war ich halt absolut Tomboy, bin auf Bäume geklettert, war in der Natur. Es hat mich auch immer interessiert, was das für Bäume sind, was die für Früchte tragen. Also das translated dann auch irgendwie wieder in diese Ingredient Science Geschichte mit der Skincare. Meine Mutter war meine Großmutter war Pharmazeutin.
In die Neugier.
Neugier, ja, sehr neugierig. Und weil natürlich in der DDR, ich bin in der DDR groß geworden, da gab es ja nicht alles. Da musste man sich wirklich immer überlegen, wie beschaffe ich mir das? Und das habe ich halt von meinen Eltern gelernt, dieses resourceful, keine Probleme, nur Lösungen. Wie kann ich was erreichen, was vielleicht unmöglich erscheint? Also man wird sehr durchsetzungsfähig, durchstandsfähig. Also das
durchsetzungsstark.
Ja, durchsetzungsstark, genau. Und ein anderes, was man glaubt, in der DDR hat, dass man irgendwie das Gefühl ist, man ist eingesperrt, ja. Und das hat bei mir so einen absoluten Freiheitsdrang entwickelt. Und ich liebe es irgendwie, überall zu sein und mich nicht so festzusetzen auf eine Location.
Und das sieht man ja jetzt auch an deinem unternehmerischen Erfolg. Also du warst vorher auch als Ärztin oder in der Forschung erfolgreich und hast dann dich entschieden, selber zu gründen mit Dr. Barbara Sturm. Und ich glaube, die Marke sagt in Deutschland unglaublich vielen was. Aber was man vielleicht nicht so sehr weiß, ist, dass ihr auch in den USA total erfolgreich seid. Und da sieht man deinen Freiheitsdrang, dass du einfach viele Wohnsitze hast, auch dort irgendwie dich ausleben konntest. Was waren denn jetzt so aus der heutigen Rückschau, sage ich mal, so richtig wichtige, entscheidende Momente für diesen Erfolg deiner Marke heute?
Also erstmal ist, glaube ich, ganz interessant, wie ich da hingekommen bin in die Orthopädie. Also ich habe Medizin studiert. Wir sind 1984 ausgereist aus der DDR, weil meine Eltern der Meinung waren, weil wir politisch nicht so vereint waren mit der DDR, waren meine Eltern der Meinung, ich würde wahrscheinlich dann nie studieren können. Und deswegen sind wir da ausgereist, haben das System verlassen. Ja. Und ich habe dann Medizin studiert, bin in die Orthopädie gegangen. Und in der Orthopädie habe ich sofort sehr wissenschaftlich gearbeitet mit Professoren aus Pittsburgh und Harvard. Ich habe geholfen, ein System zu entwickeln, wo man das Blut vom Patienten nimmt, das ganz speziell behandelt und das injiziert in Gelenke, um den Entzündungsprozess zu stoppen. Und Entzündung und Alterung liegen ganz nah beieinander, weil die Entzündung die Arthrose gefördert haben in den Gelenken. Und das war so eine Arthrosetherapie mit körpereigenen Wirkstoffen, was ich dann 2002 in die Haut transferiert habe und habe das heute sogenannte Blood Facial oder PRP oder Vampire Facial entwickelt 2002. Und das kam auch so ein bisschen aus meiner Neugierde.
Wo es dann dieses krasse Bild gab von Kim Kardashian, ja, mit dem ganzen, ne, wo man so gesehen hat, da hat das so eine Massen, also da hat es die Masse erfahren, dass das Menschen, ja, genau, machen können.
Das war 2011.
Und sie hatte dieses Gesicht mit den ganzen roten blutunterspritzten Punkten. Ja, genau.
Das war im Übrigen, wow, 2011. Okay. Und ich habe das 2002 entwickelt. Und was halt so interessant ist, glaube ich, ist, dass man, was ich in der Orthopädie gelernt habe, ist, dass man im Prinzip nicht das als State of the Art nehmen muss, was es gibt. Du musst nicht die Therapien annehmen, die es auf dem Markt gibt. Du kannst auch in Frage stellen, was der Markt anbietet, ob es in, mhm, der Medizin ist oder egal wo auf dem Markt. Du stellst das in Frage und, mhm, kannst im Prinzip was, ja, Neues entwickeln, was dann auch State of the Art werden kann. Und schau mal, das Blood Facial gibt es jetzt in jeder ästhetischen Praxis. Das ist State of the Art, ja. Und das fand ich spannend damals, dass ich im Prinzip nicht das akzeptieren muss, was es gibt. Und als ich angefangen habe, Hyaluron zu unterspritzen, habe ich, mhm, gesagt, das Hyaluron, das macht ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das ist da und dann wird's, dann verschwindet es wieder. Und wenn ich das mit den antientzündlichen Wirkstoffen kombiniere und Wachstumsfaktoren, dann schaffe ich halt einen Effekt auf zellulärer Ebene. Und das war das Spannende daran. Und das wird ja jetzt benutzt für Haarfollikel, für alle möglichen Indikationen. Aber jetzt habe ich deine Frage nicht beantwortet.
Ja, doch schon, im Sinne von, was waren so die entscheidenden Momente? Und was ich daraus höre, ist eben dieses, da reden wir nachher auch noch drüber, Lea und ich, dieses Go First, dass man sich eben an Sachen rantraut, wo es noch keinen Trampelpfad gibt, wo man noch nicht sagt, da laufe ich jetzt den anderen allen hinterher, sondern das Risiko nimmt, auch mal zu früh zu sein vielleicht. Gab es so einen Moment in deiner Laufbahn, wo du das Gefühl hattest, hier bin ich meiner Zeit voraus? Oder war es einfach ein linearer Prozess oder exponentieller Prozess zum Erfolg?
Ja, ganz interessant. Mit dem Vampire Facial zum Beispiel, da war es so, dass entweder man fand es spannend oder man hat drüber gelacht. Ja, also ich bin da viel, oh, die mit dem Blut und da. Und da wurde da viel auch böses Blut verstreut. gerade auch von Ärzten, ja, deutschen Ärzten. Klar. Und jetzt haben sie es alle in der Praxis und jetzt ist jeder der Meinung, er hat es entwickelt. Also, ne, damals war es halt für mich tough, damit halt auch wirklich mich durchzusetzen. Und ich erinnere mich, da gab es mal irgendwann eine Anfrage, da wurde dann ein Riesenartikel in der InStyle damals geschrieben über diese Blutgeschichte und Blutcreme. Und das wurde dann kurzfristig mal von irgendeinem Arzt gekillt. Also, ne, das war nicht immer ganz so einfach. Und da war es vielleicht zu früh. Aber was für mich halt immer entscheidend war, dass ich meiner Philosophie, meinem Background, das, was ich gelernt habe, davon, von dem ich überzeugt bin, dass ich das auch vertrete, was ich mache. Ja, ich kann jetzt nicht vertreten, zum Beispiel ein Retinol-Produkt auf dem Markt. Das kann ich nicht vertreten, weil es Entzündungsreaktionen schafft. Mhm. Ich bin ein antientzündlicher Doktor und ich möchte nichts auf meiner Haut haben, was Entzündungsreaktionen hervorruft. Ja,
ja, sich treu bleiben. Ja.
Mhm. Ja, und sich wirklich auch über den Tellerrand hinaus informieren und überlegen, wie bekomme ich Leute dazu, auch diese Sachen auszuprobieren und zu testen. Und was ich auch spannend fand, ich habe gelesen, dass du eigentlich damals die Pop-Up-Spas erfunden hast. Also das, was es ja jetzt ganz viel gibt vor Events oder so, dass ganz viele nochmal in so ein Spa gehen und sich frisch machen lassen und schminken lassen und so weiter. Habe ich gelesen, Barbara, dass du die erfunden hast. Die Geschichte würde ich auf jeden Fall nochmal gerne hören.
Also das kam auch aus der Tatsache heraus, ich habe da irgendwann angefangen, aus dem Request von meinen Patienten Produkte zu entwickeln. Also ich habe mit der Blutcreme angefangen und die Blutcreme hat meine Haut gerettet, hat viele von meinen Schauspielern, die halt damals schon zu uns zur Behandlung gekommen sind, hat da so viel Interesse entwickelt, dass sie mich noch mehr gefragt haben. Ne? Ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt die Creme, was nehme ich denn noch? Welchen Cleanser? Und ich konnte nichts empfehlen, weil damals war ich auf der Suche nach einer Creme und es gab nichts auf dem Markt, was meiner Haut geholfen hat. Und das war für mich so erschreckend, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache es einfach mal selber. Und die Creme, die ich entwickelt habe, die hat halt sofort geholfen. Und dann habe ich gesagt, okay, da ist ein Request on the market von meinen Patienten. Und weil meine Patienten mich ständig nach neuen Lösungen gefragt haben. Okay, ich habe Akne, ich habe dies, ich habe Rosacea, ich habe Pigmentation, ich habe ständig neue Produkte entwickelt und irgendwann wurde dann gesagt, ja, also welche Produkte nehme ich denn jetzt und wie wende ich die an? Und dann habe ich gesagt, ist ja alles kein Problem. Ich mache jetzt mal ein Pop-up vor den Oscars und erklär mal genau, wie es funktioniert. Und ich hatte damals in meiner Praxis schon Facialists, also Kosmetikerinnen, die Facials angeboten haben. Die habe ich dann mit nach L.A. genommen. Und dann haben wir ein Pop-up gemacht damals. Der erste Pop-up war in Johnny Depps Haus. Und
ach ja, wo man halt so
in,
ist. Ja.
In seiner Bar, in so einer Art Deko-Bar.
Halt die Pop-ups macht. Ja, der mach gibt ich das auch ja ständig. Auch jedem
ständig. Es ist ja ganz normal. Und da kamen dann so viele Celebrities, die dann Facial bekommen haben. Und die kamen dann aus diesem Facial raus und die hatten einen absoluten Glow. Und wir haben dann immer nur gesagt, oh my God, you're glowing, you're glowing, you're glowing. Und dann kam dieser Sturm Glow. Ich sagte, oh, that's the Sturm Glow. Das ist eigentlich, wie sich dieser Ausdruck Glow, ja, weil das ist ja auch ein Franchise, was von uns kam, ja. Und dieser Sturm Glow war dann halt einfach nur das Resultat von diesen Facials. Und die Patienten oder jeder, der gekommen ist, die waren so fasziniert davon, dass die das auf ihrem Instagram gepostet haben. Und plötzlich war das wie so ein Wildfire, ja, dass ich dann gesagt habe, okay, wir machen jetzt mal Pop-ups überall auf der Welt, wo Fashion Week ist. Wir sind in Katar gewesen, wir waren überall. Wir haben, glaube ich, in dem ersten Jahr haben wir über 20 Pop-ups gemacht. Also ich bin mit meinem, ist wie so ein Wanderzirkus, sind ja, wir überall aufgeschlagen. Und das war irre, weil jeder hat es gepostet und plötzlich wussten die Leute, wie muss ich die Produkte anwenden, was für ein, ne, wie wirkt sich das auf meine Haut aus, ne, was ist, wenn ich Pigmentation, das war im Prinzip so wie so ein Education Boost, ja.
Wie so ein How-To. Und dann stelle ich es mir so vor, dann macht man das, dann wird das so ein Riesending und irgendwann merkt man, wow, ich bin hier in einem ganz schön großen Markt, aber auch Haifischbecken wahrscheinlich gelandet, weil da tummeln sich ja auch noch ein paar große internationale Multis und es gibt ja jetzt gar nicht so viele unabhängige Marken weltweit, die es geschafft haben, noch nicht zu so einem Multi zu gehören. Wann hast du so gemerkt, wow, I'm playing with the big guys here?
Das war natürlich faszinierend, weil die Big Guys, die haben dann Studien über uns gemacht, wie wir unser Instagram machen, wie unsere Strategie ist. Ich versuche halt auch immer sehr flexibel zu sein und auf meine Patienten zu hören, was die gerade brauchen und was für das Brand halt gut ist. Und diese Pop-Up-Spas zum Beispiel, ne, ein oder zwei Fashion Weeks later, haben alle Pop-Ups gemacht. Ja, die haben das sogar in den Hotels gemacht.
Klar, wenn was funktioniert, ne, dann wird es auch kopiert.
Ja. Ja, aber ist ja, it's fun, ja. Und dann muss ich dann halt irgendwann mal vorsichtig sein, was ich wo erzähle, was ich vorhabe, weil da wurde dann ganz genau hingehört. Ja.
Aber so soll es sein, ne?
Deswegen habe ich meine Spas aufgemacht, weil was dann passiert ist, die Facials waren ja eigentlich dann nur available für Celebrities, Influencers, halt diese, ne, sagen wir mal. Und dann wurde auf Instagram gefragt, wo kann ich denn so ein Facial haben? Ich würde auch gerne mal ein Facial haben. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich nicht fair, ja, immer die Karotte vor die Nase zu halten und dann gibt es nichts. Und dann habe ich ein Spa in New York aufgemacht und das war super, ja. Das war halt so ein tolles Education Center, nur Sturm, ne, die Leute konnten kommen, sich informieren, die konnten Behandlungen machen. Es war halt irgendwie so ein richtiges Sturm Cocoon. Jetzt heute haben wir 7, 9 Spas, ja, weltweit.
Wow. Mhm. Und jetzt hat Verena gerade gesagt, so du warst dann irgendwann in so einem Haifischbecken auch mit den Big Guys. Und jetzt bist du ja selber als Marke auch schon ziemlich groß. Also ich habe gelesen, ihr habt irgendwie 100 Mitarbeiter. Das ist ja ein wirklich großes Team. Ihr habt viele Produkte, verschiedene Spas, wie du gerade gesagt hast. 180 schon, um Gottes Willen.
Ja, guck mal, das überholt sich hier stündlich. Okay.
Das ist echt krass. Und das heißt, und jetzt klingt aber, finde ich, dein Weg so, du warst einfach unfassbar nah am Kunden dran und immer interessiert, was sind die besten Lösungen und warst da sehr experimentierfreudig im Testen und Gucken und Lernen und was Neues machen. Das heißt, hast du denn auch eine Strategie? Hast du so einen 5-Jahres-Plan? Hast du, das sind die Produkte, die wir launchen müssen? Wir beobachten die Wettbewerber, so wie sich man, also wie man sich das so klassisch vorstellt, ja, wie man es in der Uni lernen würde? Oder ist das gar nicht deine Herangehensweise?
Also ich beobachte die Wettbewerber nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht, weil also für mich ist, ganz ehrlich gesagt, die Beauty-Industry ist sehr marketingorientiert, ja. Und es gibt wenig authentische Brands. Und die kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen, die wirklich drauf gucken, dass die Produkte die besten sind, dass da eine richtige Philosophie ist und nicht nur Clean Beauty oder Cruelty Free oder whatever. Das muss halt ne, vom medizinischen Background kommen, vom wissenschaftlichen Background. Und es muss halt nicht nur eine Story sein, das muss auch wirklich so sein, ja. Und das ist halt ganz, ganz selten, ja.
Ja, total. Und manchmal, also natürlich sagen dir die Lehrbücher, beobachte den Markt und so, aber eben sehr nah bei dem bleiben, was man kann und wo man das Gefühl hat, da bin ich gut, da bin ich mir treu, ist sicherlich auch eine sehr gute Strategie. Jetzt können wir ja nicht dich hier im Podcast haben, ohne dass ich jetzt hier für mich die Hacks raushole, dass alle bald sagen, also Verena, dieser Glow, ja, wo hast du den denn her? Und vor allen Dingen, man wird ja nicht jünger und dann hocken wir den ganzen Tag immer vor Laptop und Handy und das ist ja wahrscheinlich auch nicht gerade das Beste für unsere Haut. Hast du so die zwei Hacks für mich, wo du sagst, Verena, da stichst du einfach aus der Masse raus, wenn du das richtig machst?
Also ich glaube, was immer so ein bisschen unterschätzt wird, ist Hydratation, also die Durchfeuchtung der Haut. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema, weil was uns eigentlich altern lässt, ist eine trockene Haut. Also du darfst nie eine trockene Haut haben. Mhm. Und das zweite ist Transepidermal Water Loss. Das heißt, dass im Prinzip die Haut so durchgängig wird, dass Wasser die Haut verlässt. Also diese Durchfeuchtung der Haut ist super, super wichtig. Und ich glaube, mit meinem, und das war wirklich das, was es auf dem Markt damals nicht gab, als ich die Produkte entwickelt habe. Und ich sage immer, I cracked the code for hydration. So, alle meine Produkte sind hydratisierend. Und wenn man eine trockene Haut hat und dann einfach ein Öl drauf gibt, funktioniert das nicht, weil die Trockenheit und das Öl sich nicht miteinander verbinden. Es muss immer durchfeuchtet sein. Und zum Beispiel ein ganz wichtiges Produkt, was jeder haben sollte, ist ein Hyaluronserum. Und dieses Hyaluronsäure, diese Moleküle, die funktionieren nicht nur als Carrier-Moleküle für Ingredients, die wissenschaftliche Anti-Aging-Ingredients, aber auch sind die wissenschaftlich erforscht, dass sie die Hautbarriere stärken. Ja, und das ist halt ganz wichtig, dass wir eine gesunde Hautbarriere haben, weil je schlechter unsere Hautbarriere ist, desto mehr haben wir Transepidermal Water Loss. Und es gibt viele Ingredients auf dem Markt, die einfach die Hautbarriere zerstören, wie zum Beispiel Retinol, wo jeder denkt, oh, das ist ja super Anti-Aging, aber es fördert Entzündungsreaktionen, macht das Mikrobiom kaputt und die Hautbarriere. Das heißt, deine Haut ist mehr trocken, mehr empfindlich, mehr Transepidermal Water Loss und du alterst im Prinzip schneller, du kriegst mehr Pigmentation. Schneller. Also im Prinzip das ist nicht so wirklich Anti-Aging, das ist mehr so Quick Fix, ja, und das würde ich absolut von abraten, aber im Gegenteil würde ich zu Ingredient Science greifen, also Inhaltsstoffe, die erwiesenermaßen den Alterungsprozess verlangsamen, weil wenn du ständig deine Haut attackierst mit Retinol oder AHA, Acid Peels, ja, wenn du die ständig attackierst, die Haut, deine Haut kommt nie dazu, sich wieder zu beruhigen und zu heilen. Du kriegst deine Haut wirklich nicht mehr in den Griff, wenn du das ständig machst, ja. Und man muss einfach sagen, die Haut ist ein Organ, ja. Und das ist unsere äußere
Hülle. Ein Statussymbol, hast du mal gesagt.
Ja, aber das kommt auch noch dazu. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel diese Acid Peels machst, kriegst du so ein wachsiges, shiny Face, ja. Du willst ja eigentlich, willst du ja den Glow haben. Und der Glow ist gesunde Haut. Gesunde Hautbarriere, durchfeuchtet, ja. Das ist ein Glow, ja. Das ist, wie du einen Glow erkennst. Und deswegen, die Produkte sind auch das Wichtigste. Es kommt nur auf die Produkte an. Am Ende ist doch ganz egal, was für Marketing-Experten. Ja. Weißt du, als Brand kannst du sagen, okay, ich investiere jetzt mal 20 Millionen. Ich kaufe mir jetzt ich kaufe mir jetzt ein paar Models oder Celebrities ein, die mal kurz über mein Produkt reden. Aber weißt du, was das Beste ist? Ich habe die Celebrities, die vielleicht über ein anderes Produkt reden, aber meins verwenden und dann ihren Freunden sagen, ey, you take Sturm, that's the best, ja. Auch wenn ich bezahle niemanden und nicht jeder, der meine Produkte nimmt, kann über mich was sagen, weil sie einen Vertrag mit irgendjemand anders haben. Aber trotzdem, ja, du kriegst deinen Benefit am Ende doch, weil die Word of Mouth. Und das ist das Wichtigste bei einem Produkt, finde ich, dass du es auch langsam aufbaust, dass die Leute drüber reden und dass es nicht nur so ein Marketing-Flash ist, ne?
Genau, und dass es halt authentisch ist, ne? Und ich glaube, dein Geschäft ist auch deswegen authentisch, weil es deins ist, weil es ein Family-Business ist, weil es dir gehört, weil du es selber kontrollieren kannst. Und jetzt hast du auch noch, glaube ich, deine Tochter reingenommen. Wie macht ihr das denn? Also wie hat die da auch ihren Platz? Ist sie mit angestellt? Wie führst du so dein Familienbusiness?
das ist ein totales Family Business und ich habe 2 Töchter. Und glaubt man nicht, dass meine kleine Tochter nicht schon ein Influencer Skincare-Routine gemacht hat. Also die findet das auch ganz, ganz lustig, als sie klein war. Ja, und jetzt ist sie mehr so, erklärt sie mir gerade, wie TikTok funktioniert. Also, ne, der hat jeder seinen Platz und meine Große.
Auch praktisch.
Die wissen das besser als wir und sie ist gar nicht erlaubt, sie darf gar nicht an TikTok, ja. Aber die wissen es trotzdem. Und die Große, die Charlie, die ist ja auch mit meinen Produkten groß geworden, die hat gesehen, wie ich das aufgebaut habe. Also, das ist jetzt nicht, die ist jetzt im Business, die ist ja auch schon von relativ früh an, war die mit das Face vom Brand, die ist also Sephora, die macht alles für Sephora. Die wollen ja gar nicht mich, die wollen ja Charlie, ja. Und die macht sehr viel Brand Development, also das, was ich nicht mehr machen möchte, dass ich jetzt auf jeder Party bin, auf jeder Fashion Week, auf jedem Event, ja. Das macht sehr viel die Charlie. Die Charlie kennt alle, die macht ihre kleinen Networking und das macht sie hervorragend. Die wohnt in New York. Und ist so am Puls des Geschehens und dann ist sie im Product Development Team. Also da ist schon sehr viel, was von der Charlie kommt, ne?
Cool, also das, ich komme ja auch aus einem Familienunternehmen und höre selten diese Geschichten, dass das so nahtlos ineinander übergeht, so gut klappt, weil meistens, wenn eben so ein Übervater, so eine Übermutter, die auch noch den Namen der Marke trägt, da ist, dann ist eben immer wenig Raum für andere und umso toller, dass ihr da den Generationenwechsel so lebt, also ohne, dass du abtrittst, aber dass einfach jede das macht, was sie am besten kann. Also das ist, finde ich, sehr inspirierend. Dann warst du in den USA, kommst nach Deutschland. Was hat dich am meisten überrascht am deutschen Markt? Also war der ganz anders als die USA? Also stelle ich es mir vor. Und wenn ja, wie knackt man den?
Da würde ich auch mit 2 Generationen sprechen. Ich glaube, die heutige Generation, die findet das auch toll, wenn du Erfolg hast. Die findet, ich war jetzt ja beim OMR, es war wirklich toll, weil ich glaube, die Leute sehen dich jetzt anders als damals, als ich angefangen habe. Da war es wirklich eher so, was macht die denn und was will die eigentlich? Und die kriegt ja alles von ihrem Boyfriend bezahlt und die macht ja eigentlich gar nichts. Und ich war halt damals, ich hatte so viele Patienten, ich habe immer meinen Weg gemacht, ich habe meine Kinder alleine großgezogen, auch finanziell. Ich war wirklich mich da durchgeschlagen und ich fand es eigentlich immer ganz gut, unterschätzt zu werden. Und jetzt in Deutschland, ich glaube, die Next Generation, die sieht ganz genau, die Produkte funktionieren. Am Ende kommt es immer aufs Gleiche drauf raus, ja? Wenn du ein Produkt benutzt und du sagst, Mensch, das ist ja super und meine Haut sieht super aus und das funktioniert, dann bleibst du dabei. Egal, ob ich das jetzt bin oder einer der Giganten, ja? Und deswegen, so eine Oprah, die hat ja gerade bei mir investiert. Ja,
wow.
Oprah
Winfrey. Wow. Also der mal sagen, dass ich einen Book Club habe.
Herzlichen Glückwunsch. Ja,
genau. Wenn du der einmal kurz sagen könntest, dass ich auch einen Book Club habe und auch fast so viele Follower wie sie. Vielleicht möchtest du mich mal treffen. Ja.
Verena hat heute Einjähriges gefeiert mit 16.000 Followern nach einem Jahr wie im Book Club. Alles fängt mal klein an.
Absolut.
Super cool. Aber was ist so eine Oprah, die kommt ja, die sagt ja jetzt nicht so, ich gehe ja nicht zur Oprah und sage, oh, willst du bei mir investieren und kannst du mir mal helfen oder was? Ja, die hat mich angerufen. Die hat gesagt, ich finde deine Produkte so super. Such dir nach Investoren. Ich sage, nee, sorry, wir suchen keine Investoren. Aber because you're Oprah,
ja, dich würden wir
I'm
nehmen.
Really interested. Ja.
Für dich machen wir was frei.
Für dich machen wir. Das ist kein Problem, Oprah. Ja, also Oprah, wenn du zu Fast and Curious kommen möchtest, Oprah, ist okay. Wir nehmen eigentlich nicht so gerne Menschen aus den USA, aber bei dir würden wir eine Ausnahme machen.
Aber Barbara, ich finde das richtig schön zuzuhören, weil zum einen sieht man so, Qualität setzt sich durch und zum anderen finde ich es ganz schön, was du sagst mit diesem Kulturwandel in Deutschland, weil ich erlebe das auch so. Ich wurde früher immer gesagt, so Lea, du bist so amerikanisch. Ich bin Berlinerin, war auf einer Berliner Schule hier und es haben mir immer alle gesagt, ich bin so amerikanisch. Habe ich gesagt, warum denn so als 7-Jährige? Ne? Yeah. Und dann warst du, ja, weil du bist so optimistisch und so glücklich. Das ist irgendwie so komisch, das finden wir komisch. Und jetzt sagst du, Mensch, die stellen dich jetzt auch auf Bühnen und der OMA war positiv und unterstützt unterstützend und da sind Leute, die sagen, das finde ich toll und die gehen eher mit, anstatt dass sie dagegen sind und Neid haben und Missgunst, sondern die sagen, wie toll, das möchte ich auch mal machen. Und das ist total unser Erleben. Ehrlicherweise auch ein krasser Grund, warum wir diesen Podcast machen, um diesen Wechsel im Kopf hinzubekommen zu einfach, lass mal mehr Leute feiern, die sich trauen und was starten und was Neues machen und was und einen neuen Weg gehen. Und deswegen würde mich aber als letzte Frage hier, um mal abzuschließen, total interessieren, wie dein Weg so weitergehen wird mit der Marke. Also wo ist denn Dr. Barbara Sturm in 10 Jahren, in 20 Jahren? Wo siehst du euch denn so?
Du hast mich ja vorhin nach meinem 5-Jahres-Plan gefragt und da muss ich sagen, den gibt's nicht. Ich bin eigentlich so, ich habe so ein bisschen buddhistischen Lebensstil, ja. Also ich bin so gerne im Jetzt und Hier und das funktioniert nicht bei Product Development. Also ist ganz klar, dass da brauchst du ein bisschen mehr Vorlauf. Mein Team würde mich am liebsten manchmal killen. Und das sind Mitarbeiter, die sind von Anfang an da, ja. Also die haben mich nie verlassen, die kennen mich ganz gut, aber die versuchen mich jetzt wirklich schon so festzunageln. Wir müssen das jetzt wissen und also da bin ich schon ganz gut, aber generell verlasse ich mich doch gerne, auch wenn wir so wahnsinnig gewachsen sind. Ich möchte nie zu so einem Konzern heranreifen, wo wir dann irgendwie diese ganzen Pläne haben und es muss alles funktionieren und ich telefoniere gerne noch mit vielen meiner Mitarbeiter selber, die dürfen mich alle anrufen, die brauchen nicht über ihre Manager gehen, die können wirklich ihre Ideen und ihre Sorgen teilen und das ist mir auch ganz wichtig. Ich habe WhatsApp-Gruppen mit allen, das ist wirklich so eine, von der Kommunikation ist das wirklich ganz, ganz, ganz wichtig für mich, ja. Und aber trotzdem musst du natürlich auch als richtiges Unternehmen funktionieren. Da muss es Strukturen geben. Und das ist für mich natürlich auch eine Learning Curve, ja, dass ich kann jetzt nicht blind meinen ganzen Leuten vertrauen, ja, was ich oft auch gemacht habe. Und du musst halt Kontrollfunktionen in diesem Unternehmen jetzt haben, weil es jetzt doch um viel, viel mehr geht als noch vor 5-6 Jahren, ja, wir wachsen über 80% und ist schon krass. Aber ich versuche trotzdem, mir treu zu bleiben und im Jetzt und hier zu sein.
Ja, das merkt man und dabei wünschen wir dir so viel Erfolg. Also es war wirklich ganz spannend, dich hier zu haben und so inspirierend und auch ein bisschen dieses Gefühl von the sky is the limit, ja. Also als du damals als du 1984 über die Grenze gefahren bist, da haben sicherlich noch nicht so viele gedacht, was daraus mal werden könnte. Du hast es wahrscheinlich selber schon gewusst, aber umso toller, welchen Weg du gegangen bist. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Oh, danke ihr beiden. Dankeschön. Das hat so Spaß gemacht.
Was bewegt uns?
Ja, Verena, ich habe letzte Woche einen Text gepostet bei Instagram. Den habe ich nur repostet, aber er hat ganz stark resoniert mit den Leuten. Und der ging so circa so. Also es war ein Text darüber, wie es ist, wenn man als erstes geht. Go first. Und der ging so los mit go first, call, text, ask, say hello, lend a hand. Und dann kam so ein schöner Satz, because doers beat dreamers and first is far beyond second. And the world gives to those who initiate, not to those who wait for others to do so. Und es war quasi so eine Art Plädoyer dafür, den ersten Schritt zu machen, sich zu trauen, mutig zu sein, Dinge zu initiieren und loszulegen. Und den habe ich gepostet und haben ganz viele gesagt, boah, ich sehe es genauso und hätte ich das mal früher gewusst. Und dann kam aber auch ganz viel, warum ist es eigentlich gesellschaftlich so uncool, die Person zu sein, die in Aktion ist? Warum werde ich eigentlich oft auch als herausfordernd angesehen, wenn ich diejenige bin, die loslegt und nicht hinten wartet und alles auf mich zukommen lässt? Und dann dachte ich, jetzt sind wir ja beides Menschen, die, sag ich mal, von außen wahrscheinlich eher als in Aktion gesehen werden als wartend. Bei mir war das nicht immer so, aber ich glaube, bei dir schon echt früh. Und deswegen wollte ich dich jetzt erstmal fragen, bei welchen Sachen funktioniert das für dich, also so als erstes zu gehen? Und wann hat es vielleicht auch mal nicht funktioniert, sodass man mal checkt, warum es eigentlich vielen so schwer fällt oder warum wir es so wenig machen, zu initiieren?
Ja, ich finde das ein total spannendes Thema, weil erstmal, wenn ich so über Go First nachdenke, ist das für mich ausschließlich positiv konnotiert. Ja, also warum würde man hinterherlaufen, wenn man auch loslegen kann? Ja, warum würde man nicht Pionier sein wollen und statt eine Copycat zu gründen? Jetzt mal auf die Startup-Szene bezogen. Ja, also da denke ich ja immer so dass der Zauber ist mit denen, die es als erstes wagen. So, und ich glaube, wo hat es funktioniert und wo habe ich einfach auch gelernt, dass es jetzt nicht immer go first sein muss. Also wo es funktioniert, und da werde ich auch, glaube ich, nie von abweichen, ist bei Ideen, die man hat und die man in die Tat umsetzen möchte. Gründungsideen, ob das jetzt ein FC Victoria ist, zu einer Zeit, wo noch irgendwie alle so ein bisschen gesagt haben, weiß ich nicht, ob es so ein Frauenclub so in der Art geben muss. Oder Elterngeldkampagne. Klar wäre es auch für mein Leben wahnsinnig viel bequemer gewesen, nicht Go First zu machen. Also wahnsinnig,
sondern
wahnsinnig viel bequemer.
Sondern einfach zu supporten, wie ich das bei dir mache und sag, yo.
Hätte so gerne einfach nur eine Petition unterschrieben, statt sie zu starten. Aber vielleicht hätte sie keiner gestartet oder sie wäre nicht so groß geworden. So, also bei den Sachen, wo es wirklich darum geht, was Neues in die Welt zu setzen, bin ich einfach go first. Ja, und jetzt nicht ich selber nur, sondern da kann ich einfach nur jeden ermutigen, der hier zuhört, das zu wagen. Denn was hat man zu verlieren? So, wo ich go first gelernt habe, dass es nicht immer cool ist, ist in einer Gruppe mit Menschen, weißt du, wenn es so ein Brainstorming ist oder wenn man zusammensitzt, ob im Gründerteam oder so, da bin ich zu oft go first gegangen, weil ich diese Ruhe nicht aushalten kann, wenn nicht sofort jemand was sagt. Weil ich dann so denke, also auch bei so einem Vortrag, wenn dann jemand sagt, gibt's Fragen und es meldet sich keiner, melde ich mich sofort, einfach nur, damit es eine Frage gibt. Und da habe ich einfach gelernt, nee, Verena, erstens musst du nicht denken, du rettest damit die Welt. Es ist auch völlig okay, wenn es dann mal kurz keine Frage gibt. Und du schneidest damit Menschen ab, die einfach vielleicht ein bisschen länger erst überlegen wollen oder ein bisschen schüchterner sind oder so. Und dann ist aber nicht das, was ich sage, unbedingt das Beste. Ich habe es halt einfach nur am schnellsten gesagt. Und da nehme ich mich jetzt im Alter von 44 langsam mal zurück. Aber das musste ich auch lange lernen.
Das stimmt. Da mache ich es auch viel seltener. Auch so im Team-Meeting sage ich eher als letztes was, weil ich auch nicht alle beeinflussen will mit meiner Meinung, weil ich die natürlich schon stark vortrage und damit aber dann auch ganz viele Dinge vielleicht nicht aufkommen, die sonst spannend gewesen wären. Genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das kommt mit dem Alter. Ich muss schon sagen, jetzt habe ich gerade überlegt, wo mache ich es nicht? Ich bin jetzt ganz viel auch Follower und unterstütze andere, wie auch, ja, wie dich mit der Petition oder finde andere Sachen toll oder Sport oder alle möglichen Sachen, wo ich gar nicht so stark selber bin. Aber da bin ich dann quasi First Cheerleader. Also ich habe mich so entschieden, dann
Raving Fan.
Genau, so ganz vorne First Cheerleader zu sein, weil ich so denke, es ist so toll, dass andere Menschen sowas machen. Und je mehr die Unterstützung erfahren für das, was sie machen, je mehr werden sie sich darin wohlfühlen und werden es öfter machen und andere sehen, dass es sich lohnt. Ich finde, bei mir hat sich das ja so mit der Pubertät verändert und bis zur Pubertät, würde ich sagen, hatte ich eher dieses klassische Bild, vielleicht auch eher, was Frauen haben, so ein bisschen das, ich werde gewählt. So, I will be chosen. Also, und das ist auch irgendwie eleganter und es ist auch so, natürlich für einen selber nicht so aufregend, weil man muss ja nur warten. Also es hat nicht so viel Risiko, wenn du nicht selber was anfängst, sondern einfach wartest. Und es hat so mehr Wert, wenn du ausgewählt wurdest, als wenn du selber die bist. Ich stelle mir das so vor, weißt du, wenn du immer was machst, bist du so schwitzig und triefend und laufend in Aktion. Das ist überhaupt nicht so hübsch und grazil wie diese Frauen, die so einfach gewählt werden und auserwählt werden.
Das stimmt, aber da muss ich einmal reinhaken. Das hat aber beim Wählen, beim Sportunterricht in der Schule dazu geführt, dass immer die Jungs haben dann Tiptoe, Tiptoe und wer durfte zuerst wählen? Dann wurden alle Jungs gewählt, die Mädchen standen wartend rum und dann wurden am Ende die Mädchen so, okay, dann nehme ich noch Katrin, okay, dann nehme ich. So. Und da habe ich immer gesagt, nee, also ich wähle, weil damit stelle ich schon mal sicher, dass hier nicht die ganzen Mädchen zuletzt gewählt werden und so. Also ich verstehe
dich. Das habe ich mich früher nicht getraut.
Dass man
ich
da so elegant
getraut,
steht.
Ja, du stellst dich ja auf die Bühne, du zeigst dich ja damit, ja, du zeigst auch, was du willst, was du nicht. Es kann auch sein, dass jemand sagt, ich gehe nicht zu dir, wenn du wählst.
Das kann sein.
Genau, und deswegen hat es krass viel Risiko. Und ich muss sagen, ich habe das wirklich 14, 15 Jahre, glaube ich, nicht so gemacht und irgendwann dann krass gedreht. Und ich glaube, ich hätte nie Unternehmerin werden können, wenn ich das nicht irgendwann gedreht hätte. Aber weil ich in der Tat so dieses Cool-Kids-Phänomen im Kopf hatte. Einfach so dieses, die Coolen sind halt die, die hinten sitzen und nichts machen und alle bemühen sich um sie, aber sie selber gucken so die ganze Zeit sich das Geschehen an und müssen nichts tun.
Nee, cool war ich nie. Cool war ich wirklich nie. Also, aber ich verstehe es und trotzdem wäre mein Plädoyer, go first, ja? Was ist das Risiko. Und natürlich, wenn man jetzt all sein Geld, was man hat, auf eine Karte setzt, auf eine Unternehmen und Unternehmer.
Also sei trotzdem schlau dabei.
Sei trotzdem schlau, ja. Also nicht go first im Sinne von all in und dann nicht nachdenken. Ja. Aber wenn du das Gefühl hast, komm, dazu hätte ich doch was beizutragen oder ja, ich möchte jetzt gerne in der Startelf spielen, ja, ja, dann stell dich
schmeiß
hin
dich
und
rein.
Schmeiß dich rein und warte nicht, bis du ausgewählt wirst.
Empfehlung der Woche.
Ja, ich habe eine Empfehlung der Woche heute und zwar eigentlich Andrew Huberman zu folgen. Das kann man am besten mit dem Huberman Lab Podcast, der so phänomenal schlau ist, weil dieser Mensch ist ja ein amerikanischer Neurowissenschaftler und Professor für Neurobiologie in Stanford, hat ganz krasse Abschlüsse, PhD in Neurowissenschaften an der University of California gemacht und so. Also wirklich ein unglaublich schlauer Mensch. Und der hat 2021 den Huberman Lab Podcast gestartet und hat immer so circa eineinhalbstündige, Huberman Lab und hat eineinhalbstündige Folgen. Und das sind alles quasi Themen unserer Zeit, die aber wissenschaftlich fundiert sind. Also alles, was er da sagt, sind, er liest Studien vor, er sagt, wie genau macht man das, wo genau hilft es dir, wo hilft es dir nicht und guckt sich quasi alle Themen der Gesundheit an. Mhm. Also Gesundheit, meaning körperlich, aber auch mental, alles.
Mega.
Und dieses Jahr wurde er zum viertbeliebtesten Podcast in den USA gewählt. Und meine drei Lieblingsfolgen für euch sind auf Platz 3 Using Deliberate Cold Exposure. Also wie dir die Kälte deiner Gesundheit und deinem Leben hilft. Zweitens, Effects of Fasting and Time-Restricted Eating. Kennt ihr von mir auch, dieses ganze Saftfasten und so, aber da hat er eine wundervolle Folge zugemacht. Und meine absolute Nummer 1, aber weltweit ist die anscheinend auch auf 1 geratet von seinen Folgen, ist Controlling Your Dopamine for Motivation, wie du deine Dopamin-Levels für dich einsetzt und kontrollieren kannst, weil wir in einer Welt leben, wo wir quasi die ganze Zeit unter Dopamin-Vollbeschuss leben, durch Social Media und durch alles Mögliche. Das ist also super spannend. Und jetzt noch ein Goodie, den ich gefunden habe, da habe ich mich so gefreut. Und zwar gibt es auf einer Seite, die heißt routines.club, die verlinken wir euch hier auch, seine Routine. Und zwar den ganzen Tag von ihm aufgelistet. Das einzige Blöde dabei ist, da ist ganz viel Werbung drin. Also da müsst ihr ein bisschen drüber gucken einfach. Da sind alle seine Produkte verlinkt und so weiter. Ist halt so, sonst macht das vielleicht nicht oder was auch immer. Aber man kann einmal seinen ganzen Tag sehen. Und er steht um 6 Uhr auf, er liest abends um 10, er geht um 10.30 Uhr schlafen. Und was dazwischen passiert, sieht man auch. Und ich habe wirklich schon gedacht, okay, das müsste man eigentlich mal nehmen und versuchen, so eine Challenge zu machen, so 2 Wochen Andrew Huberman-Style zu leben und einfach mal schauen, was das mit dem Körper tut. Das will ich jetzt hier noch nicht erzählen, weil sonst bin ich wieder so aufgeregt, da mache ich es wieder nicht mehr. Aber ich glaube, irgendwann würde das toll sein zu machen. Es ist auf jeden Fall richtig spannend, diese Seite sich mal anzugucken und zu schauen, jemand, der das alles wissenschaftlich fundiert begriffen hat, wie würde der eigentlich einen idealen Tag leben und wie macht er es auch und was will man selber davon annehmen und was nicht. Deswegen, das fand ich super spannend. Das war sie schon wieder, unsere 70. Folge von Fast and Curious. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
Von Coco Chanel. Beauty begins the moment you decide to be yourself.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.